also nochmal ein bisschen mehr Zeit für die einzelnen Aussagen zu nehmen und sie auch nochmal ein bisschen mehr anzuwenden, also nicht nur die Bedeutung zu sehen, sondern auch die Tragweite oder beziehungsweise die Anwendung davon zu sehen. Und ich möchte heute nur den Vers 9 lesen. Also Paulus schreibt den Gläubigen in Kolossee und er sagt dort, das müssen wir erstmal nochmal in den Kontext stellen, Vers 3, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Er sagt, wir beten alle Zeit für euch und wenn wir für euch beten, danken wir. Warum? Da wir gehört haben von eurem Glauben an Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Also er zeigt hier, dass es zwei Merkmale gibt im Leben der Kolosser, weswegen er dankt und weswegen er betet. Und zwar erstens, er hat gehört von ihrem Glauben an den Herrn Jesus. Ein Merkmal, dass sie errettet sind. Denn sie würden nicht dem Herrn vertrauen, ohne dass der Herr an ihnen gehandelt hätte. Und von einer Liebe zu allen Heiligen. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir es immer wieder uns auch selbst wieder sagen und auch vor Augen halten. Die Liebe zu den Heiligen. Also es ist nicht die Sympathie, die wir kennen, zu Menschen, die sozusagen uns charakterähnlich sind oder von denen wir etwas haben, sondern die Liebe zu den Heiligen ist eine außergewöhnliche Liebe. Eine Liebe, die alle liebt, die Gott errettet hat. Also der Errettete liebt die von Gott Erretteten. Und das ist ein wesentliches Merkmal eines Gotteskindes. Wenn das fehlt, dann fehlt ein wesentliches Merkmal eines Gotteskindes. Und das können wir uns selber fragen oder jeder muss sich diese Frage stellen. Was ist meine Hoffnung im Leben und im Sterben? Und um es mal konkreter zu formulieren, wenn ich vor der Himmelspforte stehe, was wäre der Grund, warum Gott mich einlassen sollte? Und wenn man mal die Frage direkt an Leute stellt, dann merkt man, dass es viele Antworten gibt, die gar nicht, die im Wesentlichen kein Merkmal sind eines Erretteten. Also Leute sagen, ich habe mich entschieden. Ich habe mich bekehrt. Sie sagen, ich glaube. Aber sie meinen ihren Glauben. Er sagt hier, glaube an den Herrn Jesus Christus. Wer glaubt, sagt nicht, weil ich glaube, sondern wer glaubt, sagt, mein Fundament ist Christus. Weil Christus das getan hat, weil Christus sein Leben gegeben hat, weil Christus meine Gerechtigkeit ist, weil Gott seinen Sohn gegeben hat, weil ich einen Mittler habe. Der Glaubende sagt nicht, weil ich glaube, denn der Glaube glaubt nicht an seinen Glauben, sondern der Glaube sagt, weil Christus sein Leben gegeben hat, weil Christus mein Mittler ist, weil Christus für mich gestorben ist. Weil seine Gerechtigkeit meine Gerechtigkeit worden ist. Merkt ihr, der Glaube gründet sich auf Christus Jesus. Das ist das Besondere. Und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Und die stellt die Frage, liebe ich die Heiligen? Liebe ich die Kinder Gottes? Ist es etwas Besonderes? Sind die Heiligen, die Kinder Gottes, für mich etwas Besonderes? Johannes geht so weit und sagt, wenn du den Bruder nicht liebst, der aus Gott geboren ist, dann liebst du auch Gott. Dann liebst du auch Gott nicht. Und er meint damit nicht, ich könnte ja sagen, ich liebe 7 Brüder, nur 2 mag ich nicht. Johannes sagt, nein, es geht nicht. Es geht nicht, sagt er. Wer die liebt, wer Gott liebt, liebt auch die, die aus Gott geboren sind. Und er sagt, es müssen alle sein. Ihr merkt also etwas ganz Wichtiges. Er zeigt uns wesentliche Merkmale eines Erretteten. Und diese wesentlichen Merkmale des Erretteten hat er gehört, hat er gesehen von den Kolossern. Aber er sagt, das gibt mir einen Grund zu beten. Warum betet er für sie? Weil er weiß, sie haben eine Hoffnung, die im Himmel aufbewahrt ist für sie. Gott hat damit bekundet, dass er ein Ziel mit ihnen hat, nämlich er will sie vollenden und in seine Herrlichkeit bringen und dort alle Segnungen, die noch ausstehen, an ihnen erfüllen. Oder sie mit allen Segnungen segnen, die noch ausstehen. Das ist der Grund. Also, die geglauben, die Heiligen lieben, haben einen Weg zu gehen, den Weg in Gottes Herrlichkeit. Sie haben eine Hoffnung. Diese Hoffnung bestimmt sie. Und auf diesem Weg haben sie ein Problem. Und ihr Problem ist, sie gehen durch eine Welt der Sünde. Sie gehen durch eine Welt des Betrugs. Sie haben ein betrügerisches Herz. Und sie haben einen mächtigen Feind, der gegen sie ist und der nichts anderes als ihren Tod wünscht und die Zerstörung ihres Zeugnisses. Und das ist etwas so Entscheidendes, dass wir das verstehen. Wir haben eine Hoffnung, dass wir hoffnungsorientiert leben, aber gleichzeitig wissen, dass dies uns mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Offenbarung sagt uns, weil der Feind Jesus nichts anhaben konnte, sucht er, seine Gemeinde zu zerstören. Sucht er, seine Gemeinde zu schaden. Und das ist etwas, was jeden Tag uns in Konflikte bringt. Paulus sagt es dann so in Epheser 6, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewaltigen, gegen die Mächtigen, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Wenn wir das vor Augen haben, dann sehen wir auch, warum die erste Bitte, Vers 9 jetzt, warum die erste Bitte diese Bitte von Paulus ist. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Und das Erste, was wir sehen wollen, ist, Paulus sagt, das gibt ihm einen Grund. Einen Grund zu beten. Und das Wichtige ist, dass er sagt, oder dass wir mal, es ist wichtig, dass wir mal genau hinschauen, was Paulus hier sagt. Nämlich er sagt, zu beten und zu bitten. Er will damit sagen, dieses Gebet ist nicht einfach nur mal eine Bitte, sondern dieses Gebet ist ein beständiges Bitten. Ein dauerhaftes Beten. Deswegen sagt er, wir hören nicht auf zu beten und zu bitten. Wenn also der Apostel, dem Gott den Ratschluss für seine Gemeinde offenbart hat, die Kolosser sieht und sieht, dass sie nun errettet sind, und er nicht denkt, na dann ist ja alles in Ordnung, da kann ich mich anderen Dingen zuwenden, sondern vielmehr denkt und überzeugt ist, dass dies ihn herausfordert und ihm eine Aufgabe gibt, beharrlich für sie zu beten, also beharrlich für sie zu beten. Müsste uns das nicht die Frage stellen, ob das auch unser Gebet ist? Also ob wir auch beharrlich für uns um das Gleiche bitten und beharrlich für die Brüder und die Schwestern um das Gleiche bitten? Also, die Frage ist, erstens, bete ich beharrlich? Zweitens, bete ich um dieses Anliegen beharrlich? Machen wir es ganz einfach. Wofür betet er? Dass sie erfüllt werden mit der Kenntnis des Willens Gottes. Brauchst du das? Brauchst du beharrlich oder hast du eine beständige Not, den Willen Gottes zu erkennen oder hast du die Not gar nicht? Wir merken, das sagt viel aus über unsere geistliche Sichtweise, ob wir denken, wie die Bibel denkt. Hast du eine große Sorge, dass du jeden Tag den Willen Gottes verstehst dass du weißt, worauf es ankommt? Oder macht es, das ist dir ganz egal? Du lebst einfach und sagst, oh Gott wird schon zufrieden sein. Merkt ihr? Es zeigt etwas über uns, über unser Denken, über unser Urteil. Paulus wusste, die Kolosser brauchen das. Und das allein sollte uns dahin bringen, zu sagen, die Bibel offenbart durch den Heiligen Geist, ich brauche das, meine Brüder brauchen das. Wenn es also nicht der Fall ist, wenn ich das nicht für mich bete, bete ich das auch nicht für die Brüder. Ja, im normalen Leben sagen wir, der andere zuerst, okay? Aber in geistlichen Dingen beten wir immer dann für die anderen und beten für die Dinge für andere, bei denen wir erkannt haben, wie dringend sie für ihr Leben sind. Und das erkennen wir nur durch unser eigenes Leben, durch unsere eigenen Nöte. Und seht, das zeigt uns, wie wichtig es ist, ein Gotteskind sollte eine Sorge haben, nämlich, dass er weiß, was Gottes Wille ist. Dass er erfüllt ist mit Erkenntnis des Willens Gottes. Lehre mich deine Wege, zeige mir deine Pfade. Psalm 119 ist voll davon. Und er sagt dir und mir, und da wollen wir heute stehen bleiben, ich brauche eine Haltung, ich muss zurückkommen, als Gotteskind muss ich zurückkommen zu dieser Haltung, dass Gott mir zeigt, worauf es ankommt, was wichtig ist, dass ich verstehe, was seinem Willen entspricht. Vielleicht hast du die Not, vielleicht kennst du das, vielleicht sagst du, ja, das ist genau das, wo ich mich jeden Tag drin befinde. Immer wieder bin ich genau bei dem Punkt, dass ich nicht weiß, worauf es ankommt. Dass ich Weisheit brauche, dass ich Unterscheidungsvermögen brauche, dass ich den richtigen Pfad nicht erkenne. Dann ist hier eine Verheißung. Gott hat dieses Gebet gegeben. Gott hat gesagt, so will er erbeten werden. Er inspiriert ein Gebet, gibt es dem Paulus ein und sagt, ja, dieses Gebet ist nach meinem Willen. Ich will, dass du darüber betest. Dieses Gebet will ich erhören. Dieses Gebet trägt die Grundlage des Wortes Gottes und wir dürfen das zu Gott bringen. Und vielleicht kann man auch da anfangen, darf auch da anfangen zu sagen, Herr, lehre mich, dass meine Gebete erfüllt sind mit Erkenntnis deines Willens. Dass ich bete, dass ich für mich bete, für meine Familie bete, für meine Arbeit bete, für meine Brüder, meine Schwestern bete. Und dass diese Gebete für sie, für all diese Menschen, die du mir in den Weg stellst, dem entsprechen, was dein Wille ist, was deinem heiligen Willen, also dass diese Gebete deinem heiligen Willen entsprechen. Und wie das dann, was für eine Tragweite das hat, wollen wir dann nächstes Mal oder übernächstes Mal dann anschauen.